Zweifelhafte Helden, das Richterbuch und unsere inneren Kämpfe. Heute kommt der siebte Teil und das große Finale. Andere würden vielleicht gerne jetzt noch weiterlesen. Vielleicht sagst du auch, wenn du diese drei Kapitel gelesen hast, jetzt reicht's. Mehr möchte ich eigentlich aus diesem Buch gar nicht mehr hören. Mehr möchte ich von diesen Geschichten gar nicht mehr hören. Das Buch, so verwirrend wie es war, es musste eigentlich so kommen. Am Ende steht der große Knall. Das, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, dass solche Texte in der Bibel stehen, dass sowas in heiliger Schrift enthalten ist. Massenvergewaltigung, Zerstückelung einer Leiche, Bürgerkrieg, beinahe Auslöschung eines gesamten Stammes Israels, Menschenraub. Was für ein Chaos, was da am Ende des Richterbuchs steht. Nicht, dass es vorher nicht auch chaotisch gewesen wäre, dass da durcheinander gewesen wäre, aber jetzt geht doch nochmal alles völlig durcheinander. Wer gedacht hat, irgendwann muss doch im Richterbuch noch irgendein Hoffnungsschimmer stehen, der kann am Ende des Richterbuches ernüchtert sagen, es geht immer noch schlimmer. Es geht immer noch schlimmer. Ausgangspunkt für die ganze Situation, die da geschildert wird in den Kapiteln 19 bis 21, ist ein Levit. Die Angehörigen dieses Stammes, die hatten ja kein eigenes Stammesgebiet bekommen, wie die anderen Stämme, sondern sie waren ja als Teil der Familie, aus der auch Mose und Aaron kommen, besonders von Gott beauftragt worden. Sie sollten als Priester und als Gehilfen an der Stiftshütte, beziehungsweise dann später auch am Tempel, für Gott dienen, für ihn leben und deswegen sich auch darauf verlassen, dass Gott sie versorgt durch die Hände ihrer anderen Geschwister aus den anderen Stämmen. Da hatten sie ihre Wohnsitze an ganz unterschiedlichen Stellen. Sie sollten eben in Abhängigkeit mit Gott leben. Und wenn wir jetzt diese Kapitel anschauen, diese beiden Anhangsgeschichten, die im Richterbuch stehen, Kapitel 17 und 18, auch das ist schon verworren genug. Und jetzt aber auch 19 bis 21, jeweils stehen da Leviten im Vordergrund, die irgendwie handeln. Kapitel 17 und 18, da wird ein Levit als Priester an so einem Hausgötzen-Tempelaltar von Micha angestellt. Und anstatt zu sagen, das kann ich nicht machen, ich kann nur Gott dienen, gefällt er sich in der Rolle, dass er da zum Priester wird, dass er diese Rolle wahrnimmt. Und dann kommt dieser Levit in Kapitel 19 bis 21, wo wir auch sagen müssen, der gibt auch kein besonders gutes Bild ab, stellvertretend ja für all die religiösen Anführer in Israel. Und ich glaube, das ist ganz bewusst, dass diese Anhangsgeschichten das nochmal in den Mittelpunkt stellen. Ob die chronologisch nach den anderen Richterberichten waren, das kann man gar nicht ganz genau sagen. Es kann auch sein, dass die in der Zeit von Gideon oder von Simson oder von Jephtha gespielt haben, während wir da aber immer gesehen haben, es kommen die Feinde von außen, die Midianiter, die Philister, wer auch immer, ist jetzt in den beiden Texten oder diesen beiden Berichten, die am Ende des Richterbuchs stehen, sozusagen die Innenansicht. Was heißt es denn, wenn in dieser Abfolge im Richterbuch das Volk fällt von Gott ab? Was sind das denn für Auswirkungen? Wie geht es denn dann im Volk eigentlich zu? Wie verhalten die sich denn? Wir zoomen sozusagen nochmal richtig in das Leben hinein und das zeigt sich hier. Und gerade die, die eigentlich Verantwortung übernehmen sollten, die geistlichen Anführer sind, die versagen ganz stark an diesen Texten. Wir befinden uns in den Tagen, wo jeder tat, was er wollte. Der Levit in unserem Abschnitt, er ist ja ein zweifelhafter Charakter, muss man eindeutig sagen. Alleine schon die Frage, warum hat er eigentlich eine Nebenfrau? Das war ja eigentlich so gar nicht vorgesehen. Also klar, in der Bibel gibt es diese Berichte immer wieder von Männern, die sich noch eine oder mehrere Frauen neben ihrer eigentlichen Ehefrau gehalten haben. Aber das ist ja nie gut gegangen. Kein einziger Bericht in der Bibel spricht davon, dass das ordentlich gelaufen ist. Warum hat er diese Frau? Man kann es nicht sagen. Wahrscheinlich wollte er einfach nur sein eigenes Verlangen ausleben und eine Frau hat ihm nicht gereicht. Kann ich nicht nachvollziehen, mir reicht eine Frau. Ich bin damit gut beschäftigt, mich um meine eine Frau zu kümmern, im positiven Sinne, aber noch eine weitere, das wäre zu viel für mich. Aber irgendwie gibt es scheinbar Männer, für die ist das ja ein absoluter Traum, möglichst viele Jungfrauen noch irgendwo herzubekommen. Diese Frau scheint aber mit ihrem Mann ja auch nicht zufrieden zu sein, die läuft ihm ja weg. Manche sagen auch, sie hat die Nebenfrau-Ehe mit ihm gebrochen, versteckt sich dann bei ihrem Vater. Er macht sich auf den Weg, sie zu suchen, weil irgendwie braucht er sie ja doch. Vielleicht war die eine Frau ihm nach wie vor zu Hause nicht genug. Aber so wirklich um sie kümmern, das macht er ja auch nicht. Als er sie als Opfer diesem ganzen wütenden Mob in Gibea zum Fraß vorwerfen kann, war sie ihm gerade recht. Und als er dann hinterher vor den Stämmen Israels Bericht darüber ablegen soll, was ist denn da eigentlich passiert, da zieht er sich ja völlig aus der Verantwortung raus, als hätte er gar nichts gemacht, als wäre diese Frau mehr oder weniger zufällig da aus der Tür gestolpert und dann von den ganzen wilden Männern in Gibea, dann haben die sich mit ihr vergangen. Dabei hat er seine Frau auf die Straße geschubst. Und er ist der, der nach dieser grausamen Nacht, die diese Frau erlebt hat, morgens noch so makaber zu ihr geht, während sie schon tot auf der Schwelle liegt und sagt, komm, steh auf, wir gehen nach Hause. Was ist da schiefgelaufen bei diesem Kerl? Wir sehen eines der schrecklichsten Kapitel, die wahrscheinlich in der Bibel stehen. Diese Männer in Gibea aus dem Volk Gottes vergehen sich eine ganze Nacht an einer Frau. Und wir hätten noch gedacht, sowas kann doch nicht in Israel passieren. Gottes Volk, das muss doch anders sein. Ja, die kanaanitischen Stämme, diese Heiden, die werden das gemacht haben, aber doch nicht Israel selber. Der Levit selbst wollte ja gar nicht bei den Heiden übernachten. Das ist in der Zusammenfassung, wir haben das weggekürzt sozusagen, aber wenn ihr es gelesen habt, der zieht ja herum und dann sagt der Knecht, wir kommen doch jetzt hier in die Stadt der Jebusiter, also wahrscheinlich in Richtung Jerusalem. Da könnten wir doch einkehren. Und dann sagt der Levit noch zu seinem Knecht, nein, wir gehen nicht zu den Heiden, weil wir wissen ja nicht, was uns da passiert. Wir wollen zu Israeliten gehen. Und da passiert genau das, was wir eben gehört haben. Was da passiert, grausam, ekelhaft. Und es ist ein klares Zeichen davon, dass Gottes Volk genauso geworden ist wie die Stämme in Kanaan. Die Kanaanisierung der Israeliten ist passiert und nicht umsonst ist dieser Bericht Richter 19 eigentlich mehr oder weniger 1:1 parallel mit dem, was in Sodom und Gomorra passiert. Diese beiden Städten, die für das absolut Böse stehen, die Gott ausgelöscht hat. Und genau das Gleiche und sogar noch mehr passiert in Israel selbst, aus den Israeliten heraus. Und die Moral von der Geschichte ganz am Ende, in jeden Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, was in seinen Augen recht schien. Dieser Satz ist nicht nur die Überleitung vom Richterbuch dann in die Epoche der Könige, es ist vor allen Dingen ein gnadenloses Fazit am Ende dieses Textes, am Ende des ganzen Buches. Es zeigt das menschliche Potenzial zu all dem Bösen, was passiert. All das Böse, was in dieser Welt passieren kann, all das Dunkle, was in Menschen drinsteckt, was auch rauskommt, was in Gesellschaften passiert, eine Welt, wo kein Photoshop-Filter drüber gelegt worden ist, der das irgendwie noch ins schöne Licht rückt, Sonnenuntergangsstimmung. Das ist, wie diese Welt aussieht. Diese Welt, die auch nicht Halt macht vor den Türen von Kirchen und Gemeinden. Menschen, die es eigentlich besser wissen, sind auch davor nicht sicher. Das Prinzip heißt immer Gottlosigkeit. Und nein, keine Organisation, keine Gesellschaft, auch keine EG-Gemeinde ist sicher vor solchem Verhalten. Warum? Weil wir in einer Welt leben der Freiheit und sich keiner gerne begrenzen lassen will. Wir wollen keine Regeln annehmen. Wir wollen keine Begrenzung von dem, was wir uns vorstellen, von dem, was wir uns wünschen. Wir könnten dieses Fazit am Ende des Richterbuchs auch so umschreiben: Jeder übt seine eigene Freiheit kompromiss- und grenzenlos aus. Hier am Ende zunächst ja einzelne Leute aus dem Stamm Benjamin und dann das ganze Volk Israel. Dass es auch anders gehen könnte, zeigt sich ja nur ein paar Blätter weiter in der Bibel. Wenn wir nur vielleicht 1-2 Leseminuten weitergehen, sehen wir das krasse Gegenteil von dem, was in Israel passiert. Nicht der berufsgläubige Levit gibt das Beispiel, sondern eine Frau aus dem heidnischen Stamm Moab. Ruth. Sie bildet das absolute Kontrastbild zu den Richtern. Sie, die keinen Anlass dazu gehabt hat, verlässt ihr Land, opfert alles, ihre ganze Zukunft, weil sie ihre Schwiegermutter, eine arme alte Witwe, unterstützen möchte. Der Levit schnappt sich seine Frau, wirft sie einem brutalen Mob zum Fraß vor und nach der Nacht des Grauens will er weiterziehen, als ob nichts gewesen wäre. Das ist tiefste Gottlosigkeit. Und auf der anderen Seite ist Ruth, die Moabiterfrau, die Naomi in die Heimat, in das völlig Ungewisse folgt und dann solche Sätze spricht wie: Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre, Naomi. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen und wo du lebst, möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Da stehen auf der einen Seite totale Eiseskälte des Egoismus und auf der anderen Seite Nächstenliebe und Herzlichkeit sich so krass gegenüber. Und ich glaube, das ist kein unbeabsichtigter Kontrast, sondern das zeigt genau, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ruth ist der Lichtblick in dieser ganzen finsteren Richterzeit, auch wenn sie nicht im gleichen Buch steht, aber ja in der gleichen Zeit handelt. Da, wo sich die Richter abwenden, fängt Ruth erst an. Sie vertraut Gott. Und ihr Gedanke ist besser ins Ungewisse mit Gott als in Sicherheit ohne Gott. Wenn das doch nur die Richter auch verstanden hätten. Denn auch sie, auch dieser Levit, der war ja frei in den Handlungen, die er gemacht hat. Keiner hat ihn dazu gezwungen, sich so zu verhalten. Auch Ruth war frei in ihren Handlungen. Ruth hätte ja genauso auch sagen können zu Naomi: Das ist nicht mein Land, in das du ziehst. Und das ist nicht meine Zukunft, die du für mich vorgesehen hast. Das ist nicht mein Volk, das ist nicht mein Gott. Ich bleibe da, wo ich war, da, wo ich sicher bin, das, was ich kenne. Aber sie entscheidet sich und geht mit ihrer Schwiegermutter ins Land Israel. Es geht um die Freiheit und es gibt da einen Unterschied. Es gibt die Freiheit der Gottlosigkeit und es gibt die Freiheit des Gottvertrauens. Der Levit zeigt die Freiheit der Gottlosigkeit. Da ist kein moralischer Kompass. Da ist niemand, der ihm noch irgendwie was vorgibt. Er lebt einfach, wie er denkt. Und bei Ruth ist es die Freiheit des Gottvertrauens. Sie entscheidet sich dazu, Gott zu vertrauen, alles auf diese Karte zu setzen. Der Levit hätte es besser wissen müssen, denn er war ja berufsgläubig. Und die Frage ist, was hat das mit uns zu tun? Was ging da eigentlich schief? Und wir könnten jetzt sagen, das ist ja weit weg. Sowas gibt es heutzutage nicht mehr, aber wenn wir in den vergangenen Wochen und Monaten in die Nachrichten schauen, dann merken wir ja, wie sehr das Böse in dieser Welt auch immer noch da ist. Wenn man sich dieses ganze Netzwerk um den Epstein in den USA anschaut und wer da alles wie und wo mit hinein verwoben ist. Menschen, die doch scheinbar die Saubermänner sind, die, von denen wir gerne was hören wollten, irgendwelche Adligen und Prinzen und hochstehende Leute in der Gesellschaft, und sie sind alle damit hinein verwickelt gewesen. Wozu sind solche scheinbaren Saubermänner eigentlich alles fähig? Oder wenn wir dran denken, die Anschläge und Attentaten in den letzten Jahren auch in unserem Land. Menschen, die dazu fähig werden, mit einem Auto in Menschenmassen hinein zu rasen, Lastwagen klauen und das tun. Und wir merken, das macht uns doch auch irgendwie Angst, das lässt uns ja nicht kalt. Und keiner von denen, der das getan hat, ist doch als Terrorist geboren worden. Da war eine Entscheidung. Man muss sich erst für kranke Ideologien öffnen und in einem Umfeld leben, was das Ganze noch bedingt, was das Ganze noch aufblühen lässt, was das Ganze noch größer werden lässt. Eine Karriere im Bösen braucht immer Entwicklungszeit. Das geht nicht einfach so. Wir sind als Menschen immer abhängig von dem, was wir in uns aufnehmen. Und das prägt uns. Immer und immer wieder. Welche Nahrung in unser Leben hineinkommt. Also klar, ich kann mich abends auf mein Sofa setzen und Fernsehen gucken und ich kann mir dann 3 Tüten Chips reinzimmern. Das ist in Ordnung. Da wird nicht gleich was passieren, wenn ich das mal an einem Abend mache. Also ich wüsste wahrscheinlich, was dann daraus passiert. Mein Magen ist nicht so ganz freundlich darüber und begeistert davon, aber das ist in Ordnung. Deswegen habe ich mir noch gleich keinen Schaden zugefügt. Aber wenn ich jetzt sage, das ist meine Dauerernährung, dann werde ich sehr wohl davon Schaden tragen. Dann wird beim nächsten Mal, wenn ich zur Blutuntersuchung gehe, wird sicherlich die Frage kommen, was ist denn bei Ihrer Ernährung los? Die Cholesterinwerte sind ein bisschen durcheinander geraten oder keine Ahnung. Die Fettleber ist vorprogrammiert. Das macht irgendwann was mit mir. Und ich gehe auch davon aus, dass ich niemand hier unterstellen würde, dass einer von uns Männern seine Frau so einem wütenden Mob wie den Männern da in Gibea zum Fraß vorwerfen würde. Vielleicht ist unsere Versuchung nicht die Massenvergewaltigung, aber vielleicht die Pornografie im Internet. So einfach zu verfügbar zu haben. 2 Klicks, 1 Klick. Die Bilder sind schon da. Und dann nimmt uns das gefangen und lässt uns nicht mehr los. Das passiert nicht einfach so. Man schlittert da Stück für Stück hinein und biegt immer und immer wieder falsch ab. Und irgendwann kann ich nicht mehr davon loslassen. Und als Frau bist du vielleicht auf der Suche nach Liebe, stillst das an den falschen Stellen, du gehst emotionale Bindungen an falschen Stellen ein, du suchst Erfüllung in bestimmtem Aussehen, strebst bestimmten Vorbildern nach. Das, was sagen eigentlich andere über mich, woher kommt mein Wert eigentlich? Und auch da kommen ganz schnell zerstörerische, unkontrollierbare Beziehungen heraus. Und am Ende ist es ganz egal, ob ich jetzt süchtig geworden bin nach Pornografie oder nach Geltungssucht oder was auch immer, oder ob ich Terrorist geworden bin. Das Problem und die Ursache ist immer das Gleiche. Gott ist nicht da. Gott ist nicht da in diesen dunklen, finsteren Momenten in meinem Leben. Den klammer ich bewusst aus. Der soll dann da nicht mit hineinschauen. Gott darf in den dunklen Ecken unseres Lebens keine Rolle mehr spielen. Und so sind diese Kapitel am Ende des Richterbuches grausame Texte und gleichzeitig eine Warnung für uns, uns zu zeigen, ohne Gott ist auch bei uns alles möglich. Das passiert, wenn man nur nach eigenen Maßstäben handelt, seine eigenen Maßstäbe setzt und dann eine ganze Gesellschaft auf Gottlosigkeit aufbaut. Dann lebt man in den Zeiten, wo jeder tat, was recht war, in den eigenen Augen. Und Ruth zeigt die andere Perspektive. Und auch da sind es viele Schritte, bis man ein solches Vertrauen hat. Und wenn du auf dem Weg bist, diese Vertrauensschritte zu gehen, dann lade ich dich auch ein. Geh sie weiter oder geh vielleicht heute auch den ersten Vertrauensschritt hin zu Gott. Und ich habe mir überlegt, wie kann man diese Schwere aus diesem Text irgendwie für uns greifbar machen, dass es vielleicht nicht ganz so schwer ist. Dass wir es ein bisschen anschaulicher haben, etwas leichtere Kost zu haben. Und bin auf den Impuls eines Predigers auf ein Buch gestoßen, was mit unserer Verdauung zu tun hat. Vielleicht kennt ihr das auch, Da mit Scham. Wir nehmen also jetzt mal die inneren Kämpfe etwas wörtlicher. Denn auch hier fechten wir ja manchmal innere Kämpfe aus. Das hat manchmal auch mit ordentlichem Druck zu tun. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass wir zwei Nervensysteme haben, die mit der Verdauung zu tun haben. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das ganz medizinisch, anatomisch richtig erkläre, aber konnte natürlich jetzt kein komplettes Medizinstudium in der Woche zwischenschieben. Aber versuche das trotzdem mal so zu erklären, wie ich das von dieser Ärztin aus dem Buch gelernt habe. Also wir haben zwei Nervensysteme und wir haben, wenn wir jetzt mal an unseren hinteren Ausgang denken, da sind zwei Türen angeschlossen sozusagen. Da ist Nervensystem 1 und das ist mit der Tür verbunden, die ist uns nicht so bekannt, die kennen wir nicht so gut, das ist der innere Schließmuskel. Der sitzt ziemlich tief drin, so am Ende vom Enddarm und der hat nur eine Frage, die ihn den ganzen Tag beschäftigt. Und diese Frage ist, ist innen drin eigentlich gerade alles in Ordnung? Und dann hat er diese Eigenschaft zu sagen, alles, was unangenehm ist, auch alle Gase, die da innen drin entstehen, die müssen raus, der Mist muss weg. Also die Grundeinstellung des inneren Schließmuskels ist, raus damit. Immer nur raus damit. Und dann haben wir das zweite Nervensystem. Das ist verbunden mit dem Ausgang, den kennen wir ein bisschen besser, den kann man hinten auch fühlen, wenn man da mal hinkommt. Der äußere Schließmuskel, der ist sehr wichtig, beziehungsweise auch dieses zweite Nervensystem, weil ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dann wären wahrscheinlich auch manche Beziehungen in Ehen gar nicht geschlossen worden. Hätte das etwas Probleme geschafft. Den können wir bewusster steuern und das ist so ein Typ Türsteher. Der steht da so wie vor der Disco und sagt die ganze Zeit, du kommst da nicht rein, beziehungsweise du kommst da nicht raus, wir machen erstmal ordentlich zu. Da kommt keiner mit durch. Ist das angemessen, etwas rauszulassen, fragt dieses Nervensystem, beziehungsweise dieser Muskel. Erstmal dicht halten. Der äußere Schließmuskel schützt sozusagen die Außenwelt vor dem Mist in uns drin. Und manchmal lässt sich aber der Unterschied zwischen diesen beiden Schließmuskeln gar nicht so ganz deutlich unterscheiden und dann haben wir ein Problem, wenn die nicht ordentlich angesteuert werden, wenn das durcheinander läuft. Und jetzt ist die Frage, was hat eigentlich unser Innenleben mit unseren inneren Kämpfen und dem Richterbuch zu tun? Ich glaube, das hängt mit zwei Fragen zusammen, die wir uns dabei stellen können. Die erste Frage ist, wie wichtig ist uns eigentlich unser Innenleben und halten wir das sauber? Und die zweite Frage ist, wie schützen wir die Außenwelt vor den dreckigen Dingen in uns drin? Bei der ersten Frage geht es ja um das, was nehmen wir in uns auf? Also wie pflegen wir uns vielleicht auch innerlich? Wie gesund ist das? Also klar, gesunde Nahrung und so weiter, ballaststoffreich ist logisch, aber jetzt übertragen auf unser Leben ist ja auch die Sache, was nehmen wir in uns rein? Was konsumieren wir eigentlich an Dingen, die wir uns anschauen, die wir uns ansehen, die wir uns anhören? Welche Witze nehmen wir eigentlich auf? Welche Gesprächsbausteine aus den Gesprächen mit den Kollegen? Und das bestimmt uns. Unser Umgang prägt uns. Und dann nehmen wir immer mehr auf. Und vielleicht was ist dann auch klar, was reingeht und was rauskommt, kann man ja auch nicht voneinander trennen. Also ich kann jetzt ja nicht sagen, ich esse unbegrenzt und gehe davon aus, das bleibt drin. Irgendwann muss das ja auch mal wieder raus. Das ist dann ja auch erleichternd. Aber jetzt auf dem, was wir sonst so in uns aufnehmen, kann das ja auch mal unangenehm sein, wenn da plötzlich sowas rauskommt. Im Stamm Benjamin war der geistliche Schließmuskel so verkümmert, dass sie einfach alles rausgelassen haben. Die hatten das von den Kanaanitern aufgenommen, zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn wir auch über Gastfreundschaft und so weiter hinwegspringen. Wenn da Gäste kommen, dann dürfen wir an denen alles ausleben. Und es ist völlig egal, ob das Männer oder Frauen sind, wir stürzen uns einfach drauf. Und das haben die in Gibeah einfach so übernommen. Lang genug in dieser Kultur gelebt, bis sie das verstanden haben und gesagt haben, wenn das alle machen, warum sollten wir das denn nicht auch machen? Und der äußere Schließmuskel hat da nicht dicht gehalten. Das kam alles raus. Bei unserer Verdauung ist ja noch der Vorteil, dass zwischen diesen beiden Schließmuskeln so ein gewisser Leerraum ist. Und hier lässt der Schließmuskel 1 hin und wieder mal so ein kleines Teststückchen hinein, um das mal auszuprobieren. Und dann wird getestet mit Hilfe der Sinnesorgane, ob die Umgebung bereit ist. Also die Verdauung hat gemerkt, da müsste jetzt ja mal was rausgehen und dann wird abgecheckt und dann sagen die Augen, du sitzt im Bewerbungsgespräch. Und dann sagt der äußere Schließmuskel, gut, dann machen wir zu. Es wäre jetzt unangemessen. Gleiche Situation und du sitzt zu Hause auf deinem Sofa, dann wird der nächste Impuls sein, Beine aufstehen, ab zur Toilette. Und dann lassen wir das raus und wir sorgen für die Entspannung. Ist der äußere Schließmuskel und das äußere Nervensystem aber abgestumpft, dann gibt es kein Halten mehr. Wenn dem Nervensystem das egal ist, wo du bist, ob du gerade bei einem romantischen Date sitzt, beim Bewerbungsgespräch oder ob du ganz entspannt schon auf dem Thron angekommen bist, ist dann völlig egal. Du lässt es einfach laufen und der Mist kommt raus. Egal, wo du bist. Sodom und Gomorra ist plötzlich da. Diskriminierung, Missbrauch von Schwachen, Gottlosigkeit. Und das ist das, was wir am Ende des Richterbuchs sehen. Eigentlich ja nicht überraschend, denn das hat sich ja schon durch das ganze Buch hindurchgezogen. Diese Ablehnung, die Ablehnung von Gott und die Folgen, die daraus kommen. Und wir sehen bei den Benjaminitern halt sehr deutlich, was passiert, wenn Gott aus den Augen genommen worden ist. Und das Ganze kann man noch als einen Gradmesser anlegen. Habe ich in einem Kommentar gelesen und finde das eigentlich sehr nachvollziehbar. Wenn du wissen willst, wie eng in jeder Epoche die Beziehung des Volks Israel zu ihrem Gott war, musst du dir nur anschauen, wie das Volk Israel in diesen Zeiten seine Frauen behandelt hat. Und dann ist es am Ende vom Richterbuch relativ eindeutig, da war es in der Beziehung zu Gott nicht besonders eng. Denn die Vergewaltigung und auch der Mädchenraub, der dann hinterher getan wird, um das Ganze auszugleichen und den Männern in Gibeah und Benjamin wieder zu Frauen verhelfen, ist jetzt, glaube ich, nicht das, was unbedingt so ein positives Verhalten Frauen gegenüber ist. Und ich glaube, dass diese Wahrheit bis heute gilt, auch wenn es nicht nur im Volk Israel ist, sondern das auch gesellschaftlich insgesamt so gesagt werden kann. Und auch wenn wir keine Vergewaltiger und keine Menschenhändler sind, ist dieses Prinzip der Gottlosigkeit dahinter auch ja bei uns da. Dass vieles einfach nur auf Autopilot gelebt wird und dass die Schließmuskeln einfach alles rauslassen können. Der Mist kommt raus und keiner sagt mehr, das ist noch Unrecht. Da steht keiner mehr aus. Es wird einfach alles laufen gelassen. Und so ist ja die Frage, ja warum denn? Was könnte uns denn daran hindern? Und ich glaube, es ist immer die Frage der Zeit und des Umfelds, in dem wir sind. Das Umfeld, in dem wir stehen, das prägt uns. Und wenn wir zu viel Zeit an falschen Orten verbringen und zu viel Zeit haben, kommen wir auf dumme Gedanken. Wir haben vor Weihnachten über David und Bathseba nachgedacht. David ist auf diese dumme Idee mit dem Ehebruch mit Bathseba gekommen, als er zu viel Zeit gehabt hat. Dem war langweilig. Der hat zu Hause rumgelegen, obwohl er als König eigentlich am Anfang von seinem Heer hätte stehen müssen. Und das hat er nicht gemacht. Der war zur falschen Zeit da am falschen Ort. Wenn wir zu viel im falschen Bereich unterwegs sind, wenn wir zu viel Zeit haben, dann gnade uns Gott. Denn wir sind nicht besser als die Menschen damals in Benjamin. Wir haben nur einen Gott, der die Hand auf unserem Herzen hält, dass all das Böse, was in uns drin ist, bei jedem von uns, dass das nicht rauskommt. Wie schnell werden doch Positionen, moralische Dinge auch bei uns aufgeweicht. Auf einmal denken wir, dass Sexualität völlig beliebig ist. Wer mit wem und wie viele überhaupt, das kann man doch heutzutage nicht mehr reglementieren. Wir leben doch in einer freien, offenen Gesellschaft. Wo ist denn das Problem? Wahrheit, das kann man mal sagen, aber das ist doch nur noch ein Wort. Das ist sowas von 2025. 2026 sind wir schon viel weiter. Ehrlichkeit ist nur für Leute, die nicht vorwärts kommen wollen. Geld ist nur zum Ausgeben da. Monogame Beziehungen in der Ehe, das ist nur was für Langweiler und für Spießer, für Ewiggestrige. Der Zweck heiligt die Mittel. Leben, egal ob ungeboren oder geboren, hat keinen Wert. Das ist überhaupt kein Problem zu sagen, dass da Leben im Mutterleib ausgelöscht wird. Oder dass man sagt, Menschen am Ende des Lebens, das ist nicht mehr lebenswert, die löschen wir aus, wir haben nicht die Kapazitäten dafür. Es sind Menschen, nichts anderes. Erfolg wird wichtiger als Integrität. Schummeln in der Schule gehört dazu wie Doping zum Leistungssport. Wo sind die moralischen Maßstäbe geblieben? Jesus warnt schon in der Bergpredigt davor, die Wut soll nicht in Hass umschlagen, aus den Gedanken soll nicht die Tat werden. Diese Spirale des Bösen, sie muss durchbrochen werden. Und nochmal, ich bin da wirklich völlig ohne Illusion. Alles Böse ist bei jedem von uns möglich. Wir sind nicht besser. Die falsche Nahrung, krankes Umfeld, die Werte gehen verloren. Wir wollen nur noch unsere Freiheit leben. Und wir stehen in einer Reihe mit den Menschen in Gibeah. Es gibt nur den einen Faktor, der den Unterschied macht. Und das ist, ob Gott in die Gleichung hineinkommt. Ob Gott in dein Leben, in unser Leben, ob Gott in eine Gesellschaft noch hineinkommen darf, ob er den Unterschied machen kann. Mit Gott gibt es Maßstäbe. Mit Gott wird die Würde von Menschen unantastbar. Ohne Gott ist nur noch die Nützlichkeit des Menschen unantastbar. Wenn er nichts nützt, dann brauchen wir ihn nicht. Dann kann er ausgeschaltet werden. Wenn Gott nur auf der Rückbank sitzt und die geistlichen Schließmuskeln nicht intakt sind, dann geht's in die Hose. Dann kommt dann nur noch Mist bei raus. Und das Richterbuch endet mit dieser Perspektive: Jeder tut, was er will. Die Gesellschaft ohne Gott, sie ist kaputt. Und dann haben wir das Buch Ruth. Gleiche Zeit, aber ein total unspektakuläres Ende. Das, was am Ende von Ruth steht, Kapitel 4, ist wahrscheinlich das Langweiligste, was wir in der Bibel finden können. Dies ist der Stammbaum, der mit Peres begann. Peres war der Vater von Hezron. Hezron war der Vater von Ram. Ram der Vater von Abinadab. Abinadab der Vater von Nachschon. Nachschon der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Boas, der Mann Ruths, war der Vater von Obed. Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von David. Und vielleicht erinnert ihr euch dran, wie dieser Stammbaum fortgesetzt wird. Wir haben ihn im Herbst schon mal gelesen. Da kommen noch ein paar Generationen dazu. Und dann steht in Matthäus 1 am Ende dieses Stammbaums Jesus. Der kommt in diesen Stammbaum hinein und Ruth ist die eine Mutter von Jesus, die wir noch ausgelassen haben, die es im Advent nicht reingeschafft hat, weil wir sie jetzt noch reingenommen haben. Diese Treue dieser Frau fügt sie in den Stammbaum mit hinein. Man könnte auch sagen, das produziert irgendwie einen Stammbaum, der uns Rettung bringt. In diesem Stammbaum ist alles ganz anders als in allen Verbindungen, die vorher da sind. In diesem Stammbaum steht Gott selbst mit seinem Sohn. Ein wirklicher Retter. Einer, der ganz anders lebt, der nicht seinen eigenen Vorteil sucht, sondern der den Vorteil von den Menschen sucht, der sie retten will. der kein zweifelhafter Held ist. So wie am Ende des Richterbuchs der Levit seine Frau sucht, sucht auch Jesus seine Frau, seine Braut. Und auch diese Braut läuft ihm weg. Aber als es eng wird und die Leute den Tod fordern, da schubst Jesus nicht die Braut heraus, sondern er selbst schmeißt sich in den Sturm. Er selbst wird der Retter. Er selbst lässt sich misshandeln und schlagen. Er lässt sich zerreichen und er hält seine Braut sicher. Und die Braut schwebt 2 Tage zwischen Himmel und Hölle, zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Und am 3. Tag bricht der Jubel aus über einen Helden, der auferstanden ist, der nicht im Tod geblieben ist, der gezeigt hat, ich bin der wirkliche Sieger. Jesus ist der Einzige, der unsere inneren Kämpfe wirklich kämpfen kann. Wenn wir ihn lassen. Wenn wir ihn ins Leben hineinkommen lassen, wenn wir ihn bestimmen lassen, wenn er unser Kompass im Leben sein darf. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Macht Satans und der Sünde schon gebrochen. Und dann kann er auch den ganzen Dreck, der in unserem Leben drin ist, besiegen. Das ist für ihn kein Problem. Das ist nicht zu schwer. Dafür ist er gestorben. Und die Braut, die Jesus gesucht hat, das ist die Gemeinde, die Menschen, die ihm gehören, die ihm nachfolgen wollen. Und da werden wir mit hineingenommen in die Verheißungen, die Gott uns gibt. Das ist kein Automatismus, mit Gott zu leben. Es ist eine tägliche Entscheidung. Jeden Morgen beim Aufstehen immer und immer wieder. Ja, wir entscheiden uns vielleicht einmal grundsätzlich, aber in jeder Situation des Lebens können wir neu entscheiden, biegen wir in die eine oder in die andere Richtung ab. Leben wir wie die Richter und tun, was recht ist in unseren Augen, oder leben wir wie jemand, der mit Gott lebt und fragen nach, was ist denn richtig in deinen Augen? Herr, was willst du von meinem Leben? Wenn wir heute die Richter verlassen, dann können wir diese Frage mitnehmen. Wie fit sind unsere geistlichen Schließmuskel eigentlich? Wie trainiert sind sie? Und was ist das, was wir in uns hinein aufgenommen haben oder immer in uns aufnehmen? Wer kriegt, anders ausgedrückt, eigentlich den ganzen Scheiß aus unserem Leben ab? Vielleicht die, die es am wenigsten verdient haben? Und vor allem lassen wir Jesus in unsere inneren Kämpfe rein, lassen wir uns von ihm retten, darf er der Held der Geschichte sein, geben wir uns auf und wagen den Schritt ins Ungewisse wie Ruth, oder meinen wir, mit unserer eigenen Stärke zu kämpfen und wollen uns unser Glück selbst schmieden? Loben wir den einen, der wirklich treu ist, oder uns selbst? Glauben wir an eine Kraft, die auch noch so ungesunde Gebundenheiten sprengen kann? Das Richterbuch präsentiert uns viele zweifelhafte Helden. Die Bibel insgesamt präsentiert uns den einen wahren Helden, nämlich Jesus. Und meine Einladung an dich ist, lass ihn den Held deiner Geschichte sein. Lass ihn in dein Leben hinein, lass ihn neu sortieren und lass dich von ihm neu orientieren lassen. Mit ihm muss es nämlich nicht immer noch schlimmer werden. Ich bete mit uns. Herr Jesus, und manchmal sind wir erschlagen davon, wie ehrlich dein Wort zu uns ist. Und dass, wenn wir es uns an uns ranlassen, dass wir ehrlich erkennen müssen, du hältst uns den Spiegel vor. Wir haben keine Gründe, uns da zu überheben, sondern tief in uns drin ist so viel Finsteres, so viel Schlimmes auch möglich. An wie vielen Stellen leben wir wie die Menschen in der Richterzeit, meinen selbst entscheiden zu können, was richtig ist, meinen das besser zu wissen als du, der du unser Schöpfer bist. Und wir räumen dir keinen Platz ein. Herr, du kennst unser Leben, jedes Einzelne. Du weißt, welche Dinge wir in uns hinein aufnehmen, was davon gut und förderlich ist, wo wir vielleicht jetzt auch in diesen Wochen ganz neu das geschätzt haben, uns intensiver mit deinem Wort zu beschäftigen, uns da gute Nahrung zu holen. Aber du kennst auch die anderen Sachen, die wir aufnehmen. Was wir konsumieren, woran wir unseren Wert hängen, welche Prioritäten wir im Leben haben und ob das Räume sind, wo du hineinkommst oder ob wir uns da lieber verstecken und die Tür hinter uns zumachen und hoffen, dass das bloß keiner sieht. Gib uns den Mut, die Tür aufzumachen für dich. Dass du in unser Leben hineinkommen kannst, dass du Dinge neu orientieren kannst, Herr, dass du wirklich der Held der Geschichte bist, dass wir nicht auf zweifelhafte Helden setzen, wie uns selbst, sondern dass wir uns von dir verändern und erneuern lassen. Danke, dass du so gnädig bist, uns immer wieder den Neuanfang schenkst und dass du nicht abgeschreckt bist von dem, was du in unserem Leben vorfindest. Dass du mit offenen Armen auf uns wartest und dass du am Kreuz gezeigt hast, wie es anders aussehen kann. Du hast dich für uns geschenkt, hast die größte Liebe gezeigt, die wir uns jemals vorstellen konnten. Lass uns daraus leben und damit auch in dieser Welt, in unserem Umfeld, in dieser Gesellschaft auch mutig zu sein, an den Stellen, wo Unrecht geschieht, auch Unrecht als Unrecht zu benennen. Wir leben in Verantwortung vor dir, wir persönlich und auch in diesem Land, in dieser Welt, Herr. Und wir wollen auch dafür unser Land beten, Herr, dass das geschieht. Es steht ganz am Anfang unserer Verfassung, dass wir darauf setzen wollen. Und so oft haben wir den Eindruck, dass das in den Hintergrund rückt, dass da nicht mehr nach dir gefragt wird. Herr, wir beten für die, die Verantwortung tragen in unserem Land, in der Gesellschaft, auch weltweit, dass du auch dort eingreifst und andere Gedanken schenkst, gute Gedanken schenkst, leitest und Weisheit gibst. Du bist der, der über all dem steht. Hab Dank, dass du der wahre Held bist, Herr. Amen.